Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zum heutigen Montagsduell, wie immer mit den zwei Duellanten oder Diskutanten. Einerseits Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied. Hallo.
Schönen guten Abend.
Und andererseits Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater und einstiger Kommunikationschef der FPÖ unter Schwarz-Blau.
Hallo. Hallo.
Starten wir vielleicht gleich einmal mit einem Tweet von dir, der für Aufregung gesorgt hat. Da ist nämlich eine Sache quasi aufgedeckt worden. Es gab Razzien in einem Milieu von Leuten, die sich, die offenbar im Verdacht stehen, Hassverbrecher zu sein, die gezielt Jagd auf eine Minderheit gemacht haben. Und du hast da einen Tweet abgesetzt, der sehr, sehr schlecht angekommen ist, über das Schwulenmilieu. Was hast du dir dabei gedacht?
Naja, das muss man ehrlich sagen, das war ein Griff ins Klo. Also da braucht man, das habe ich auch offen zugegeben am nächsten Tag. Mein Stand war, dass das so, es war auch medial so bekannt, so transportiert, dass es Pedo-Hunter getroffen hat. Also das sind diejenigen, die eigentlich Fake-Profile erstellen und Leute, die sich dann mit kleinen Kindern oder Kindern
das
treffen.
Das waren zwar schon Leute, ja, lass mal, ich erkläre schon.
Das ist übrigens schon wie Pedo-Hunter. Ich habe gedacht, das hat jetzt die Leute getroffen, die kleine Kinder sexuell missbrauchen wollen und die in den Fallen gelockt werden. Also da gibt es kein allzu großes Mitleid meinerseits. Nachdem sich aber dann herausgestellt hat, auch das mit Pedohuntern verschwunden.
Falsch war.
Und dass Leute waren, die einfach einen puren Schwulenhass ausgelebt haben, plus die Leute dann auch ausgeraubt haben, hat sich die Geschichte für mich natürlich völlig gedreht. Und das ist auch zu absolut, und kann man sich ja dafür entschuldigen. Also das ist etwas, was wirklich falsch war, das habe ich auch klar dargestellt. Ich sage nur, die Reaktionen darauf, die waren teilweise schon, also ich gehöre vergast, ich gehöre erschossen, ich gehöre verbrannt, ich gehöre eingesperrt. Das war so die Reaktion der toleranten Blase darauf. Ich sage einmal, also das ist schon relativ brutal, wenn jemand einen Fehler macht und sich entschuldigt. Also mit welchen Todesdrohungen man da konfrontiert ist von manchen Extremisten, das ist auch wieder erstaunlich.
Okay, walk einmal in my shoes, sobald
ja,
man...
Aber das rechtfertigt ja nichts.
Sobald man den Herbert Kickl auch nur ansatzweise kritisch hinterfragt. Robert, du hast diese Aufregung um den Tweet auch sehr wahrgenommen. Wie hast du es?
Ich habe es wahrgenommen. Ich habe ehrlich gesagt dann die Entschuldigung von Heimo, die einen Tag später gekommen ist, muss man auch sagen. Das ist jetzt nicht unmittelbar danach gekommen. Also zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und den hinterher korrigiert. Also man könnte ihn ein bisschen schneller korrigieren. Aber tatsächlich habe ich die Entschuldigung auch erst mit Zeitverzögerung eigentlich erst heute wahrgenommen. Also insofern mein Vorsitz, ihn da hier jetzt richtig auch mit heftiger Kritik zu konfrontieren, kann ich damit jetzt dann natürlich auch ein bisschen zurücknehmen, weil er sich ja entschuldigt hat. Das muss man anerkennen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass man überhaupt auf die Idee kommt, sozusagen, wenn sowas aufpoppt. Und es war ja bis auf kleine Fehler oder sozusagen Fehlberichterstattung schon klar von Beginn an, dass es geht um eine wirkliche Terrorzelle, die vorsätzlich Schwule aufsucht, ja, und die misshandelt und demütigt. Und dass man dann überhaupt auf die Idee kommt, als erstes gleich mal eine Art Gutheißung oder Rechtfertigung zu schreiben, also das hat mich schon also aus den Socken gehoben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite nehme ich jetzt natürlich zur Kenntnis, und das ist auch gut so, wenn man wenigstens in der Lage ist, sich dafür zu entschuldigen. Es gibt auch Zeitungen, die Schlagzeile mit diesem Begriff Pädophilie.
Pädohunter.
Naja, so haben sie es nicht gehabt, nämlich Pädophiliejäger haben sie es genannt, gehabt haben. Die haben es einfach verschwinden lassen und sie nicht entschuldigt. Das also muss man auch dazu sagen.
Es waren nicht Zeitungen, es waren
online. Online, andere Portale.
Das wäre nämlich ein Unterschied.
Online-Portale einer Zeitung sind für mich online. Ist ja wurscht, aber der Punkt ist, darum geht es ja jetzt auch gar nicht so sehr. Ja? Der Punkt ist, dass man.
Titelseite
ist noch was anderes. Aber der Punkt ist, dass offensichtlich so viel auch Ressentiment und auch so grundsätzlich so der Hass gegen Minderheiten, Schwule, Lesben, Woke, wenn da sozusagen eine permanente Negativismus geschürt wird, dann gibt es offensichtlich auch eine Radikalisierung selbst, die dann zu solchen Fehlern führt, aber offensichtlich auch eine Radikalisierung zu so einer Gewalt führt. Und das ist ja eigentlich das Problem in dem
Fall. Vogue hat einmal nichts mit Schwulen und Lesben, sondern das ist wieder
eine eigene Geisteskrankheit. Aber du hast ja natürlich recht. Also nach dem heutigen Wissen, also jemand, der Schwule jagt, da brauchen wir nicht drüber diskutieren und noch dazu organisiert, da die Typen können verfolgt, können eingesperrt werden, dem so ist und bestraft, da brauchen wir nicht drüber reden. Der Stand war wirklich mit Pedo-Hunters, also das ist auch gestanden, Kinder, und diese Pedo-Hunters jagen ja Leute, die Kinder verzahnen wollen. So, und dass ich da kein großes Mitleid dann mit denen habe, gebe ich auch ehrlich zu, aber das ist ein Riesenunterschied zu der Geschichte, wie sie sich da danach auch dargestellt hat, weil es war auch bei Online-Geschichten, wie richtig gesagt, sie ist dann halt verschwunden. Ja, gut, shit happens, aber man muss sich natürlich auch bei Fehlern entschuldigen und Fehler passieren.
Gut, die Moral der Geschichte ist, no jump to conclusion, wenn es zu rasch ist, dass man sich weiß, kommen wir zurück zur Politik oder kommen wir überhaupt zur
Politik? Ist auch Politik.
Zur Politik.
Gesellschaftspolitik relevant.
Natürlich ist es gesellschaftspolitisch.
Die Vergiftung von Klima und ein Klima, das dann zu sowas führt, ist gesellschaftspolitisch relevant.
Ja. Okay, da du das jetzt wiederholt sagst, was meinst du mit dieser Vergiftung des Klimas?
Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es jetzt nicht eine unpolitische Geschichte ist.
Aber bist du, weil du hast jetzt in einem Atemzug quasi schwule Lesben, wo ich eingreifen musste aus meiner Sicht, und Vogue genannt, weil das einfach was ganz anderes
ist. Nein, es gibt ja eine Gesamt...
Du bist der Meinung, die Woke-Ideologie wird zu Unrecht gejagt.
Nein, was ich sagen wollte, wir brauchen das jetzt nicht auf den... Du hast mich ein bisschen falsch verstanden, ist aber jetzt auch nicht so wichtig.
Aber du hast in einem
Ich habe gemeint, es gibt eine generelle... auch von Musk, er redet vom Woke Mind Virus und so weiter, eine generelle Mobilmachung gegen Minderheiten, das sind Schwule, das sind Lesben, das ist Trans, das ist aber auch sozusagen Menschen, die sozusagen eine woke Haltung haben, wobei das ja auch eine Projektion von denen ist, von einer Projektion ist gegen das, was die als woke bezeichnen.
Das eine kann ich mir aussuchen, das andere kann ich mir nicht aussuchen.
Und diese Art von Gesellschaft,
aber Robert,
diese Art von gesellschaftlicher Polarisierung führt dann natürlich im Extremfall dazu, dass sich solche Leute wie diese kleine Terrorgruppe berechtigt fühlt, gegen schwule Männer vorzugehen, und führt dann auch dazu, dass jemand wie du dann in einer schnellen, überspannten Reaktion einen Fehler macht.
Also seine sexuelle Orientierung kann man sich, glaube ich, nicht aussuchen, seine politische durchaus, für die ist man verantwortlich. Und ich glaube, dass die meisten Schwulen oder Lesben mit dieser ganzen Woken-Bewegung nichts am Hut haben, sondern das auch für genauso gaga halten wie jeder normale andere Mensch. Ne? So, das ist das glaube ich, würde ich einmal darstellen. Aber das hast sicher auch anders gemeint.
Gut, jetzt machen wir keine Diskussion über Wokismus,
über Meta. Ich wollte ja eigentlich nur sagen, auch das ist ein gesellschaftliches, ein politisches Thema, und dann, wie du gesagt hast, jetzt kommen wir zur Politik.
Ja. Ich meinte zur klassischen Politik zurück, es ist alles in Wirklichkeit Politik, egal wie viele Gesellschaftsfelder man anspricht, auch Literatur kann hochpolitisch sein, wie wir von den zum Beispiel Wiener Festwochen wissen, aber wir werden jetzt nicht diese auch noch machen, kehren wir in die Niederungen der heimischen Innenpolitik zurück. Vielleicht tun wir es der Politik zurück. Da haben wir gesehen, aber vielleicht machen wir auch das, quasi ist ja auch gesellschaftspolitisch, ein Falter-Journalist hat eine Sendung kritisiert von ATV. Ich bin mir dann sicher, dass das eine schreckliche Sendung ist. Ich habe das noch nie gesehen. Die ist alt, also die Aufregung ist jetzt neu entstanden, und kaum hat der das verinstagrammt oder vertwittert, ich habe keine Ahnung, auf welchem Medium das gekommen ist, also Social Media, hat sich auch Andreas Babler in die Richtung geäußert als Medienminister. Jetzt an dich die Frage, ist das geschickt, dass ein Medienminister da eingegriffen hat in diese Debatte? Weil man könnte jetzt auch sagen... Eigentlich wäre da Zurückhaltung vielleicht klüger.
Also zunächst einmal geht es ja bei dieser Sendung, also offensichtlich bei diesem bei dieser Folge, dieser Staffel, muss man ja auch dazu sagen, ich habe es auch nicht in den letzten 10 Jahren verfolgt, aber die, die heute Berichterstattung gemacht haben, haben auch gesagt, dass es...
die war besonders pfui, oder was?
Habe ich jetzt zumindest im ORF gehört, ich kann es nicht beurteilen. Ja? So, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ja? Sozusagen, dass der Punkt ist, dass es hier natürlich schon quasi um die Feier und Gutheißung und dem Spiel mit de facto strafbaren Handlungen geht, wenn man mal irgendwelche Frauen betrunken macht, sodass sie handlungsunfähig sind, dann ist das natürlich in der Nähe von Vergewaltigungs- und zumindest Teil von dem, was man Rape-Kultur nennt. So, das ist das
in den
eine.
USA
und
sich, würde das sogar
und das ist ja, glaube ich, auch das ist ja auch unbestritten, glaube ich, darüber gibt es ja auch Einigkeit. Es haben sich ja alle, außer der FPÖ, alle Frauensprecherinnen aller Parlamentsparteien dazu geäußert, die das sicherlich im Detail besser kennen als ich, muss man auch dazu sagen, die haben sich wahrscheinlich die Sendung angeschaut. Ja, so. Das ist die eine Geschichte. Und dann kommt es zur Frage, soll ein Vizekanzler und Parteichef sich dazu zu einer solchen auch entsetzlichen Sendung mit seiner Meinung äußern?
Wenn er Medienminister,
wenn er Medienminister
ist. Ich lege Wert auf das Medienminister.
Und da gebe ich dir... Also ich glaube schon, es ist eine Thematik, die geht ja tief in eine grundsätzliche gesellschaftspolitische Frage hinein, nämlich sozusagen, auf welche Art und Weise und auf welche runtermachende Art und Weise gehen Männer mit Frauen um und welche Kultur auch der Gewaltverniedlichung herrscht. Das glaube ich dann schon, dass da ein gesellschaftspolitischer Ansatz da ist, dass sich ein Minister dazu äußert. So, abgesehen davon glaube ich, dass es eine Gratwanderung ist. Ja? Das glaube ich schon, dass es eine Gratwanderung ist. Man kann es tun, man muss es nicht tun. Es spricht für das eine was, es spricht für das andere was. Aber ich sehe es jetzt nicht als etwas, was ich kritisieren würde, sondern es ist gut, dass es diese Diskussion gibt. Es ist jetzt nicht eine Meinungsäußerung eines Mediums, wo ein Politiker, der eine andere Meinung hat, quasi dieses Medium kritisiert, sondern es geht ja um eine grundsätzliche Frage und in dem Fall sogar an die Grenze des Strafrechts, weil sozusagen Menschen betrunken machen, um sie dann zu vergewaltigen.
Dafür gibt es eine Justizministerin grundsätzlich.
Naja, das würde man auch nicht.
Robert, das ist ein strafrechtlicher Vorwurf, dass man jemanden da betrunken gemacht hat, um ihn zu vergewaltigen. Also
Ich würde jetzt nicht behaupten,
einer von denen, der dort ist, die klagen, dann bist du relativ ordentlich.
Ich habe diesen Schrott noch nie gesehen und habe auch nicht vor, das anzuschauen, weil allein Geschäft mit der Liebe oder wie das heißt, ich kann mir in etwa vorstellen, wie das abläuft. Dafür brauche ich auch keinen Kollegen, der mir das erklärt. Lustig finde ich, wenn eben ein Medienminister sich dazu äußert, oder lustig, bizarr finde ich das, weil wie gesagt, für mich ist es irgendwie sehr nachvollziehbar, dass eine Frauenministerin sich dazu äußert, weil da geht es um quasi auch Rechte der Frauen oder die Darstellung von Frauen. Wie sehr stimmst du dem Robert zu, dass ein Medienminister sich da schon äußern kann?
Also die Sendung gibt es jetzt seit 15 Jahren. Mhm. Wie viele hunderte Folgen es gibt. Und im Moment, wo es ja Florian Klenk aufregt, wird das auf einmal eine große Geschichte.
Politikum,
der Andi Babler, der SPÖ-Chef, hupft dem Klenk nach. Alle Frauensprecherinnen, bis auf die Freiheitlichen, hupfen dem Klenk nach.
Wer ist eigentlich eure Frauenversprecherin?
Frauenversprecher hoffentlich keiner. Also Frauensprecherin ist glaube ich, die Frau Ecker.
Okay.
Ich glaube, da verwechseln ein paar Leute auch das mit Frauen betrunken machen. Das nennt sich, die Sendung heißt Drunk Dates und nicht das Geschäft mit der Liebe Drunk
Dates. Das gibt's auch noch.
Ja, Drunk Dates, aber da werden beide betrunken gemacht. Das nennt sich Drunk Dates. Also das ist, da gibt es noch Tinder-Reisen, kann ich dir das, also die, und wir leben
das
in,
läuft alles auf
ATV,
Kanal.
Ja, das läuft und bei Puls. Und das, dann gibt es noch, wir leben im Gemeindebau. Also das ist alles so ungefähr, Saturday Night Fever war da früher. Also das ist das, womit ATV eigentlich Geld und Quote macht. mit ATV Geld und Quote macht. Also ich gebe zu, ich schaue ab und zu, schaue ich Tinder-Reisen, der Rest ist mir zu tief. Weil das ist einfach zu sehr Fremdschämen, aber eigentlich waren das ja immer Sendungen, wo die Männer total schlecht weggekommen sind und nicht die Frauen, weil die Männer einfach eine Katastrophe waren und sich, wenn wir irgendwo durchgezappt haben, die haben sich ja, das war ja sehr Fremdschämen-TV wegen den Männern, nicht wegen der Frauen. Wo der Robert vielleicht einen Punkt hat, dass bei der neuen Staffel ich sage einmal, das ist, glaube ich, früher hat es, ich bin auch kein Experte, früher hat es, glaube ich, Thailand nicht gegeben, und sondern einfach nur irgendwelche Ostfrauen, die zugeführt waren, die dann immer gesagt haben, oh Gott, diese Männer sind schon schrecklich und abgehauen sind. Also das war der Grundtenor. Jetzt hast du in Thailand Prostituierte, die dort halt wirklich auch angesoffen sind und dann halt für Geld Sex leisten müssen. Ob das unbedingt sein muss, darüber kann man wahrscheinlich diskutieren. Also da bin ich ja auch nicht der allergrößte Freund von diesen Machtunterschieden und Geld und so, dass man das auch noch darstellt. Ich glaube, aber grundsätzlich kommen in den Sendungen, glaub, die Männer sehr, sehr, sehr schlecht weg. Das sind Quotenfans, was man natürlich fragen muss, wann muss die Politik bei sowas eingreifen. Ich sage im Grunde dann eher bei der Medienfreiheit, und wenn keine Gesetze gebrochen werden etc., würde ich mir einfach bei sowas bisschen weniger Zensur und Jakobinertum wünschen.
Gut, wir schalten in eine ganz kurze Werbepause, und wenn wir zurückkehren, dann kommen wir zum Wien-Wahlkampf und wie es da eigentlich ausschaut. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem heutigen Montagsduell mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz, links gegen rechts. Einfaches SPÖ-Mitglied gegen einfaches FPÖ-Mitglied, sage ich jetzt dazu. Aber er ist Journalist, er ist FPÖ-Berater, auch das muss man dazu sagen. Und wir kommen jetzt zum Wien-Wahlkampf. Das ist natürlich, da wurde die Wien-Wahl vorgezogen, noch unter der Prämisse, dass vielleicht oder vermutlich, man ist damals davon ausgegangen, der nächste Kanzler dieser Republik FPÖ-Chef Herbert Kickl hätte werden sollen. Der ist es bekanntlich dann doch nicht geworden. Stattdessen ist jetzt Christian Stocker der Bundeskanzler, also Stocker der ÖVP-Chef. Was bedeutet denn das jetzt für die Wien-Wahl und für Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig?
Unter uns ehrlich gesagt nichts, glaube ich. Also sozusagen die Grundidee, dass man vielleicht gegen Schwarz-Blau, also oder Blau-Schwarz und mit Herbert Kickl an der Spitze hier leichter kampagnisieren kann, via Wien gegen das, die ist damit verloren gegangen, aber grundsätzlich ist die Gesamtsituation, hat sich jetzt nicht dramatisch verändert. Also man sieht ja auch an den Umfragen, die SPÖ ist einigermaßen stabil, die FPÖ wird gewinnen auf Kosten der ÖVP im Wesentlichen. Es wird einen gewissen Austausch zwischen ÖVP und FPÖ-Wählern geben und Wählerinnen. Und die anderen Parteien sind circa im Rahmen dessen, wo sie immer waren. Ja, ich glaube, die Grünen, wo waren sie das letzte Mal? Werden ein bisschen verlieren verglichen mit dem, wo sie früher waren, also bei den letzten Gemeinderäubern, also wird circa die gleiche Größenordnung haben. Genau das Gleiche gilt für die NEOS. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass das jetzt keine großen dramatischen Einfluss hat.
Mhm. Du schüttelst den Kopf?
Jein, ich glaube, der Plan vom Bürgermeister, gegen Blau-Schwarz zu kampagnisieren und damit die Grünen abzuräumen, die NEOS abzuräumen und die KPÖ abzuräumen und sich als das große Bollwerk gegen die rechte Bedrohung Wiens darzustellen, ist weg. Also ich glaube, das wird einen Unterschied machen beim Ergebnis der SPÖ zwischen am Vierer vorne und am Dreier vorne. Also ich glaube, mit dieser großen Bollwerk-Geschichte hätten sie am Vierer geschafft, so wären sie irgendwas zwischen 35 und 40 schaffen an Dreier fahren. Also das glaube ich, wenn nicht was Gröberes passiert. Was man noch schwer sagen kann, ist, weil es einfach noch keine Wahlkampfstimmung gibt. Also es gibt in Wien erstaunlicherweise...
Die Wahl findet am 27. April.
Also normalerweise war zu der Zeit, also so knapp ein paar Wochen vor Wahlen in Wien, schon eigentlich schon immer relativ
eine Wahlkampfstimmung. Also eigentlich ein Monat sind wir davor.
Schon immer relativ starke Wahlkampfstimmung, die ist diesmal irgendwie nicht da. Also kommt mir so vor. Also ich kriege kaum was mit. Ich kriege ein bisschen den blauen Wahlkampf mit, weil die sehr präsent sind mit diesem Würstelwagen, die sie ständig rumfahren in Wien, was keine schlechte Idee ist, und damit ganz gut ankommen mit dem Nepp und dem Kraus. Die SPÖ hat jetzt erst ihre Plakate präsentiert. Die Plakate sind von allen, glaube ich, relativ gut, aber auch keine großen Aufreger. Es gibt bis jetzt noch keinen großen Aufreger im Wahlkampf. Der Bürgermeister verweigert die TV-Duelle, ist ein TV-Flüchtling, das ist vielleicht so Michi Hasenfuß, also oder Michi Angsthasi als neues rotes Maskottchen. Aber ansonsten, wir haben jetzt noch keinen großen Trend. Was man nicht sagen kann, ist, inwieweit die Pensionskürzungen die SPÖ-Pensionisten demobilisieren. Ich glaube nicht, dass die zu FPÖ wollen, aber ich glaube, dass du sicher eine Chance hast, dass, wenn das gut transportiert wird, dass viele von denen daheim bleiben, die eh schon unruhend sind wegen der Unsicherheit, wegen den Wartezeiten in den Spitälern etc., dass das jetzt der Punkt sein kann, dass viele Pensionisten daheim bleiben, auch aus den Gemeinde baut. Und wenn man sich, letzter Satz, wenn man sich gestern die Ergebnisse der SPÖ in der Steiermark anschaut, also da hat die SPÖ bis auf ein, zwei Ausnahmen echt katastrophale Ergebnisse gemacht. Also
Gemeinderatswahl in der Steiermark.
Bei der Gemeinderatswahl in der Steiermark, wo bis auf Graz gewählt worden ist. Also ich sage, Bruck wird sie verlieren. Das war vorher unvorstellbar, wo der Jörg Leichtfried, der Staatssekretär, herkommt. Also das war vorher unmöglich. Leibniz katastrophal. Ich glaube, in Kapfenberg hat es ganz gut abgeschnitten. Leoben katastrophal verloren, verglichen mit das Mürz vorher, war immer zwei Drittel SPÖ-Mehrheiten. Jetzt haben sie nicht mehr absolute Mehrheiten, 40, unter 40 teilweise. Also das ist natürlich schon ein Warnsignal auch für die Wiener SPÖ.
So stimmt das schon mal faktisch nicht, weil die SPÖ-Ergebnisse in der Steiermark ist in manchen Bezirken so und in manchen Bezirken so. In Summe hatte die SPÖ in der Steiermark, glaube ich, 4% verloren, die ÖVP auch. Also es sind alles relativ kleine Verschiebungen, vor allem wenn du dir anschaust, dass sozusagen die großen Verluste wirklich Bruck an der Mur und Weiz waren.
Deutschlandsberg.
Und dafür hast du andere wiederum, wo du fantastische Ergebnisse hast. Das hängt ja dann bei den Gemeinderatswahlen auch immer von den Bürgermeistern ab, also zum Beispiel der Peter Stradner in Wagner, der 73% hat und sogar noch mal zugelegt hat. Ja, also das ist ja, das hängt daran, sieht man, Wagner ist auch eine Stadt, also ich meine, so, ist ja wurscht, ich meine, es gibt größere und kleinere. Das hängt bei Gemeinderatswahlen immer von den Spitzenkandidaten und von den Umständen im Lokalen ab und natürlich auch von den größeren Umständen. Und die größeren Umstände in der Steiermark sind sozusagen schon die Regierungsbildung in der Steiermark und die Art und Weise, wie da die ÖVP und die SPÖ reagiert
haben. Aber kommen wir zurück zu Wien. Ja. Der Heimer hat jetzt irgendwie so eine Range gegeben zwischen 35% und 40%. Was glaubst du, kann die Wiener SPÖ schaffen bei der Gemeinderatswahl am
27.
April? Was sollte ihr Ziel sein?
Ihr Ziel sollte sein, die 41 vom letzten Mal zu halten und durchaus absolut im Rahmen des Normalen, wo kein Mensch zum Heulen anfangen würde, glaube ich auch in der SPÖ, also ich jedenfalls nicht, wenn man bei 39 landet, das ist dann ein Plus, Minus 2. Okay. Ich sehe sie jetzt nicht tiefer runterfallen, ja, und ich sehe auch die anderen Parteien sich nicht dramatisch verändern. Ich glaube zum Beispiel auch die Situation für die Grünen beispielsweise ist sicherlich besser, als sie vor einem Jahr gewesen wäre, weil sie gerade in diesem Wiener grünen Wählerpotenzial jetzt nicht diesen Rucksack zu tragen hat. Der Regierungsbeteiligung mit Kurz fast, hat es ja auch mal gegeben. Mhm. Das heißt, es vereinfacht es für die Grünen wiederum, was es ein bisschen erschwert für die SPÖ, die vielleicht manche von diesen unzufriedenen Grünstimmen sonst gewonnen hätten. So, aber ansonsten, ich sehe da keine großen Verschiebungen. Kann sich natürlich in einem Monat alles nochmal ändern, wobei in diesem Monat ist, wenn ich mich richtig erinnere, auch nochmal Ostern, also wie dieser Wahlkampf in Fahrt kommen soll, bei de facto drei Wochen, die maximal für Konzentration auf einen Wahlkampf hier noch übrig bleiben, sehe ich da jetzt nicht, aber natürlich kann man sich immer täuschen.
Die Grünen sind extrem schwer zu brennen. Es sind in Umfragen zwischen 10% und 16%, also das ist schon eine unglaubliche Range. Und wenn man in der Steiermark gesehen hat, die haben eigentlich relativ gute Umfragen gehabt und sind gestern also auf 3,5% runtergesunken. Also, und deshalb darf man nicht vergessen, der Werner Kogler ist Steirer und die Frau Gewessler ist Steirer. Also jetziger Parteichef wahrscheinlich, genau, nächste Parteichefin.
Von Gemeinderatswahlen, ja, in kleinen Gemeinden, also nicht mal in der Hauptstadt
der Steiermark. Aber auch da, wo sie vorher extrem stark waren, haben sie überall so ein Viertel, ein Drittel verloren und das ist schon...
Das sind schon regionale...
Ja, natürlich, aber es ist ein Trend. Ne? Es ist natürlich ein Trend, wenn es überall so ist, nennt man es Trend.
Schon, jetzt hat es die FPÖ natürlich bei dieser Wiener Gemeinderatswahl besonders einfach, muss man dazu sagen, weil bei der letzten Gemeinderatswahl doch von der Ausgangslage, von der sie in das Ganze starten, man darf nicht vergessen, das war nach dem Ibiza-Video, nach dem Platzen der Koalition, das war es, der Heinz-Christian Strache, der zwar jetzt wieder antritt, aber damals war das mit einem anderen, anderen Power dahinter. Und da lag die FPÖ bei 7%. Mhm. Also das kann sie ja eigentlich nur vervielfachen. Was ist denn da das Wahlziel?
Also ich glaube, dass das Wahlziel ist, so ungefähr das Ergebnis der Nationalratswahl zu erreichen. Das waren, glaube ich, 21%. Das ist so, als wäre
also das Ergebnis in Wien.
Bei der Nationalratswahl in Wien ungefähr. Und dann schauen wir, was noch möglich ist, ob man... es ist halt schwieriger ohne die Duelle. Was natürlich ein Nachteil ist bei den 7%, das ist, nicht, man ist zwar sehr bequem, wenn man von 7% ausgeht, aber du hast natürlich auch viel weniger Funktionäre vor Ort, du hast viel weniger Bezirksräte, viel weniger Abgeordnete und was ist, du hast viel weniger Geld als vorher, weil einfach du für 7% Förderungen kriegst und Wahlkampf machen kannst und nicht für 25%. Das ist ein Riesenunterschied. Das merkt man dann schon, aber also die FPÖ ist derzeit ungefähr am Stand einer Verdreifachung. Und ich glaube, das ist so bis 25% ungefähr ist derzeit möglich in Wien. Das wird man sehen, aber ich glaube, der Zweier wird schon vorn stehen und die Verdreifachung, dass man in Wien wieder da ist, in Wien auch wieder die Strukturen aufbauen kann, die man eh erhalten hat mit den letzten Reserven jetzt über die Jahre, aber dass man wieder in Schlagkraft und Kampffähigkeit kommt und nur Dominik Knepp ist heute, hat den großen Vorteil, nur noch eins, weil alle Parteien wollen mit der SPÖ regieren, die ansonsten also alle, die im Landtag kommen wollen, die ÖVP ist sich sicher, ist mit ihr wird regiert. Die Grünen sagen, aber wenn es sich mit der ÖVP nicht ausgeht, dann mit uns. Und die NEOS sagen, ja, mit uns war eh total super. So, die Blauen sind die einzigen, die mit hundertprozentiger Sicherheit nicht in die Regierung kommen, weil es die SPÖ nicht macht. So, jetzt hast du ein Oppositionsmerkmal und dann USB, der einzigen, das einzige
Gegenüber. Ich gehe davon aus, du berätst gerade die Wiener.
Naja, aber es ist ja so, das stimmt ja auch. Aber die Blauen sind die einzigen, die nicht in der Regierung kommen werden, sondern in Opposition bleiben werden und dann Widerstand gegen den Bürgermeister aufbauen können im Wahlkampf. Und das ist natürlich ein Vorteil.
Ich weiß nicht, ob das so ein guter Vorteil ist, wenn man den Wählern sagt, wir werden ganz sicherlich nicht mitbestimmen. Naja. Die üblicherweise wollen Wähler auch Parteien.
Nicht alle, manche wollen uns
aber, aber viele Wähler wollen auch, dass ihre Haltungen.
Ja, aber es sind aber auch sehr viele Wähler mit der SPÖ unzufrieden. So, wie viele sind dann bei der SPÖ vertreten?
Und auch in Regierungshandeln umgesetzt
werden. Ich möchte aber noch ein Thema ansprechen, weil das derzeit und auch am heutigen Tag sehr aktuell ist. Spitalsärzte, Ärztekammer, die wieder warnen wegen den langen Wartezeiten auf zum Beispiel orthopädische Operationen, aber auch auf sonstige Operationen, die nicht lebensnotwendig sind. Das muss man jetzt dazu sagen, also nicht, wenn es um Leben oder Tod geht. Ist das ein Thema, das für die SPÖ unangenehm werden könnte?
Warum soll es für die SPÖ unangenehm sein? Die SPÖ ist jetzt in der Bundesregierung und kämpft permanent dafür, dass die Gesundheitsversorgung sich verbessert. Und
ja, das ist Landessache zum Beispiel.
Dass es besser funktioniert. Ja, Landessache, aber die Mittel werden ja sozusagen schon durch die Bundesmittel.
Ja, bei uns im Spitalswesen ist Landessache.
Der Mangel an Ressourcen, der natürlich im Übrigen auch einerseits Bundessache ist, aber man ja auch sagen kann, da kann ja jetzt niemand was dafür, da muss man jetzt eine gescheitere Politik machen. Aber für die Bundesregierung der letzten Jahre und überhaupt für die ökonomische Entwicklung kann die SPÖ jetzt nichts. So, muss man jetzt auch nochmal hinzusagen, man könnte ja jetzt auch sagen, der Umstand, dass die SPÖ jetzt in der Bundesregierung ist und dieses harte Sanierungsprogramm durchführen muss, kann das der SPÖ schaden? Ich glaube nicht, dass es der SPÖ im Augenblick schadet.
Okay, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Weil die Menschen schon wissen, dass wir in einer schwierigen ökonomischen Situation sind und dass es natürlich nicht leicht ist zu sanieren und das verstehen die Leute.
Okay, aber das ist jetzt klar. Ich möchte gern bei dem Thema bleiben, das ich angesprochen habe, Gesundheitsversorgung ganz zum Abschluss. Du hast es zwar erwähnt, aber das ist nicht wirklich ein Thema, bei dem die FPÖ Kernkompetenz hätte. Wer könnte am ehesten davon profitieren?
Also ich glaube, die FPÖ sind die Einzigen, die das thematisieren. Also jetzt bei den anderen noch nicht mitbekommen, bei der ÖVP kriege ich aber relativ wenig mit. Die machen halt
die thematisieren es die ganze Zeit.
Aber es ist halt, ich glaube schon, dass das ein Thema ist, weil die Leute ja viel zahlen für ihre Gesundheitsversorgung und merken, dass sie immer weniger dafür kriegen. Und damit schaffst du eine Unzufriedenheit gegenüber den Regierenden. Ob du jetzt da was dafür kostet, ich sage, sie können was dafür, weil es ist Landeskompetenz. Die Kranken, deswegen heißt es ja Landeskrankenhaus. Ne? Das weil nicht umsonst Landeskrankenhaus. Also da ist natürlich viel im Argen, dass man da auch im Personal viel im Argen hat, dass man natürlich auch das Personal nicht aufgestockt hat, weil einfach, wenn du so wie Wien jedes Jahr um 30.000, 40.000 Leute wächst, dann brauchst du natürlich eine Infrastruktur, die an das angepasst wird. Das ist einfach so, das ist logisch. Und wenn immer mehr Menschen kommen und immer weniger Personal im Verhältnis dafür zur Verfügung steht, wartest du immer länger.
Das ist eine ganz normale Logik. Ich muss nur dazu sagen, weil wir jetzt vorher von der steirischen Gemeinderatswahl geredet haben.
Steiermark ist genauso.
Erkundigt euch einmal nach der Situation in der Steiermark.
Karies hat massive.
Da ist es nicht genauso, da ist es noch weit
schlimmer. Die Steirer haben massive Probleme da. Also das wird ein Riesenproblem. Also auch die Leitspitaldiskussion in der Steiermark. Aber in Wien sind ja auch Spitäler geschlossen worden, massiv. Das muss man dazu sagen.
Trotzdem ist die Gesundheitsversorgung hier
die SPÖ in Wien, aber ganz, nicht nur in Wien, hat ja immer auch in den letzten Monaten und Jahren dafür kampagnisiert und das zu einem großen Thema gemacht, dass man sich dafür einsetzt, dass es eine bessere Gesundheitsversorgung gibt. Also wenn mit dieser Auseinandersetzung, wenn es in dieser Auseinandersetzung eine Kompetenz bei einer Partei gibt, der man zuschreibt, dass sie sich dauernd immer das zum Thema gemacht hat, dann ist das schon die SPÖ. Also warum mir das jetzt schaden soll,
ja, weil sie seit Jahrzehnten dafür zuständig ist und das immer schlechter wird.
Kann ich da jetzt nicht, deswegen. Die SPÖ ist nicht permanent für alles zuständig. Ja? Also,
der Herr Hacker ist der zuständige Stadtrat.
In Wien für das österreichische, für das Wiener Gesundheitssystem und für den Umgang mit den hiesigen Ressourcen zuständig. Natürlich zuständig. Aber die Ressourcen wachsen auch hier nicht auf den Bäumen, sondern sie müssen geschaffen werden durch kluge Politik. Und die macht nicht nur in der Stadt.
Danke, ja. Robert Miesig, danke, Heimul Leposchitz. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.